Ja, das mache ich gerne. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ja, ganz kurz zu mir. Also Tabea kennt uns schon. Ich bin heute hier mit meiner Frau, der Jenny. Wir haben unseren kleinen Sohn dabei. Das ist der Jonathan, der ist 16 Monate alt. Wir sind gerade leider draußen, weil er immer ein bisschen unruhig ist. Aber so ist es oft mit Jungs. Genau, und wir kennen Philipp und Melli aus der Gemeinde in Bettringen. Und ja, genau, dadurch ist einfach der Kontakt entstanden und Philipp hat mich einfach eingeladen. Und wir freuen uns sehr, einfach heute bei euch zu sein. Also unsere Freude ist sehr, sehr groß darüber. Genau, ja, ich möchte heute mal ein bisschen anders einsteigen in die Predigt, wie ich normalerweise einsteige. Nämlich, ich möchte euch heute zuallererst mal eine persönliche Frage stellen, also eine Frage, die mich auch immer wieder bewegt hat. Nämlich, was wäre, wenn uns Gott heute wirklich in all seiner Herrlichkeit begegnen würde? Wenn wir ihn wirklich sehen könnten, wie würden wir darauf reagieren? Wie würden wir uns dabei fühlen? Wie würde das sich letztlich auch auf unser Leben auswirken? Und es gibt ja immer wieder Leute, die auch behaupten, Gott in seiner Herrlichkeit gesehen zu haben. Also es gibt einige, die sagen, sie wären mit ihm ganz nett spazieren gelaufen. Andere sagen wiederum, sie hätten mit ihm Fernsehen geschaut. Andere wiederum meinen, sie hätten sich ganz nett mit ihm unterhalten, wie mit einem Nachbarn. Und diese Geschichten, die ich euch hier über die Begegnung mit Gott wiedergebe, die stammen alle aus einem gewissen christlichen Hintergrund und sind, denke ich, mehr oder weniger fragwürdig. Manche sind sicherlich auch frei erfunden von diesen Geschichten. Auf jeden Fall sprechen die biblischen Begebenheiten, wo Menschen Gott wirklich in seiner Herrlichkeit gesehen haben, eine ganz andere Sprache. Ich möchte euch da nur an Paulus erinnern, der auf dem Weg nach Damaskus den auferstandenen Herrn gesehen hat. Auf diesem Weg begegnet ihm der auferstandene Herr und er wird von seiner Herrlichkeit umstrahlt, die so hell ist, dass er nicht anders kann, als zu Boden zu fallen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9, Vers 3 heißt es, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Paulus, zu dieser Zeit noch Saulus genannt, dachte ja, dieser Jesus von Nazareth sei eigentlich tot und er müsse nur noch ein paar seiner Anhänger zerstreuen, um dieser christlichen Sekte wirklich ein Ende zu bereiten. Aber auf einmal begegnet ihm dieser auferstandene Herr in seiner Herrlichkeit und sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Während er vorher versuchte, ihn und seine Anhänger zu töten, ist er jetzt zu einem seiner eifrigsten Nachfolger geworden. Während er vorher seine Jünger wirklich in Ketten abführte, gibt er jetzt sogar sein eigenes Leben für diese Jünger hin. Er durchläuft also eine komplette Neuausrichtung seines Lebens und das nur in Anführungszeichen, weil er einmal Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Oder eine andere Begebenheit mit der Begegnung, also wo ein Mensch Gottes Herrlichkeit gesehen hat, die finden wir zum Beispiel im Alten Testament wieder in 2. Mose Vers 3. Dort darf nämlich Mose Gottes Herrlichkeit im Dornbusch sehen. Und wir lesen, dass ihn eine solche Furcht packte, dass er sein Angesicht vor ihm bedeckte. Also in 2. Mose 3, Vers 6 heißt es, dann sprach er, also Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also Mose durfte auch Gottes Herrlichkeit sehen. Aber er redete nicht so beiläufig mit ihm wie mit einem Freund. Nein, er war erschrocken von seiner Heiligkeit. Und seine Heiligkeit und Herrlichkeit ist so groß, dass sich eigentlich ihm niemand wirklich nähern kann. Deswegen verhüllte er auch sein Gesicht, um seine Herrlichkeit nicht anschauen zu müssen. Und auch Moses Leben bekam durch diese Begegnung mit Gott wirklich eine komplette Wendung. Vor der Begegnung versuchte er aus dem Fleisch heraus das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und dabei brachte er sogar einen Ägypter um. Aber erst nach der Begegnung verstand er, dass Gott alleine die Macht hat, sein Volk aus der Hand der Ägypter zu befreien. Und dass er dabei wirklich nur ein Werkzeug ist. Erst als er seine Herrlichkeit sah, begriff er, dass nur der Schöpfer auch die Kraft hat, der Retter zu sein. Und wir können jetzt uns noch viele weitere Stellen anschauen, wo Menschen wirklich Gottes Herrlichkeit begegnet sind. Aber was sie alle verbindet, ist diese Tatsache, dass alle von dieser Herrlichkeit so überwältigt waren, dass sie entweder wie tot umgefallen sind, ihr Gesicht verdeckt haben oder sich vor ihm versteckt haben, weil Gott so heilig ist. Gottes primäre Eigenschaft ist nämlich seine Heiligkeit. Gott ist zwar auch liebevoll, gnädig, barmherzig und gerecht, aber alle diese Eigenschaften müssen wir vor dem Hintergrund seiner vorrangigen Eigenschaft, nämlich seiner Heiligkeit, verstehen. Gott würde nämlich niemals seine Heiligkeit einfach aufgrund seiner Gnade aufgeben und sagen, dass jetzt einfach alle Menschen in ihrer eigenen Gerechtigkeit zu ihm kommen können. Oder er würde niemals seine Heiligkeit aufgrund seiner Barmherzigkeit aufgeben und zu den Menschen sagen, ja, das passt schon, wie du bist, das bisschen Sünde, das macht mir nichts. Nein, Gott ist wirklich abgesondert von Sünde und von Schuld und kann diese Dinge einfach nicht in seiner Gegenwart dulden. Und ich denke, wir merken schon an dieser Stelle, dass es wirklich wichtig ist, für uns ein richtiges Bild von Gott zu haben, um zu verstehen, wer er wirklich ist und wer wir in Bezug auf ihn sind. Nur wenn wir verstehen, wie heilig und gerecht er ist, dann verstehen wir auch, wie unheilig und unwürdig wir sind. Und nur wenn wir seine Erhabenheit, seine Majestät, sag ich mal, erkennen, verstehen wir auch die Bosheit unserer Sünde und werden zu ihm für Vergebung kommen. Wir brauchen also ein richtiges Gottesbild und müssen ihn dazu betrachten. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen Gott in seiner Herrlichkeit anschauen. Wir wollen ihn nicht mit unseren physischen Augen anschauen, sondern ihn mit unseren geistlichen Augen betrachten und versuchen, ihn von der Schrift her zu verstehen und zu verstehen, wie groß seine Heiligkeit eigentlich ist. Und dazu müssen wir einfach sein Wesen in seinem Wort studieren. Und das wollen wir anhand eines weiteren Propheten tun, der nämlich auch Gottes Herrlichkeit sehen durfte in einer Vision. Nämlich, wir wollen heute in das Jesaja-Buch gehen, in Jesaja 6, und uns die Berufungsvision Jesajas anschauen. Da wurde nämlich Jesaja in den Thronsaal Gottes geführt, um Gott selbst anzuschauen. Also schlagt mit mir bitte alle gemeinsam Jesaja 6 auf. Ja, Jesaja war ja der Prophet Judas schlechthin und das, obwohl er keinerlei theologische Ausbildung hatte. Also er ging nicht auf eine Bibelschule, er besuchte auch kein Seminar, er war auch nicht auf eine Hochschule, um irgendwie Theologie zu studieren. Nein, was Jesaja bekam und was ihn letztlich motivierte, war eine Vision des lebendigen Gottes. Und diese Vision, die prägte sein Leben so sehr, dass er alles stehen und liegen ließ, um Zeuge von seiner Herrlichkeit zu werden. Das sehen wir daran, dass er alleine in seinem Buch Gott 26 Mal als den Heiligen Israels bezeichnet. Also diese Vision Gottes hat bei ihm wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen. Und genau diese Vision wollen wir uns jetzt auch anschauen und dabei versuchen, etwas von Gottes Herrlichkeit wirklich mit unseren geistlichen Augen anzuschauen und wahrzunehmen. Deswegen möchte ich Jesaja 6, die Verse 1 bis 8 vorlesen. Dort heißt es nämlich in Gottes Wort: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Ja, so viel zum heutigen Predigttext. Ich möchte gerne am Anfang noch beten. Wir haben es bei uns in unserer Gemeinde immer so die Tradition, dass wir zum Anfang nochmal aufstehen. Also wenn es euch möglich ist, steht gerne nochmal auf. Ich möchte nochmal am Anfang beten. Ja, Herr, danke für diesen Text. Danke, dass du uns heute hier so zusammengeführt hast, um dich wieder zu offenbaren, um uns deine Herrlichkeit, deine Großartigkeit vor Augen zu führen. Und danke, dass du sie uns in deinem Wort wirklich gegeben hast, dass du uns dort zeigst, wer du wirklich bist und wer wir sind, Herr. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns jetzt heute Morgen segnest, dass du jedem von uns Augen und Ohren gibst, um dich zu sehen, zu hören, Herr. Und so möchte ich dich bitten, Herr, segne das Wort und segne jetzt diese Predigt und segne auch uns, Herr, und sei doch du uns nahe. Amen. Ja, dieser Text macht uns Gottes Heiligkeit wirklich groß. Aber der Text offenbart uns nicht nur etwas über Gott, sondern er zeigt auch etwas über uns selbst. Nämlich er zeigt uns unsere eigene Sündhaftigkeit, die erst so richtig sichtbar wird im Angesicht von Gottes Heiligkeit. Aber Gott belässt uns nicht in unserer Sündhaftigkeit, sondern der Text zeigt uns auch Gottes Gnade, die uns nämlich Abhilfe verschafft, sodass wir nicht vergehen müssen, so wie Jesaja. Und aus diesem Grund habe ich den Text heute Morgen auch in drei Punkte eingegliedert, nämlich Verse 1 bis 4 zeigen uns Gottes Heiligkeit. Vers 5 zeigt uns dagegen unsere menschliche, unsere eigene Verdorbenheit. Und Vers 6 bis 8 zeigt uns dann die Lösung, also Gottes Lösung für unsere menschliche Verdorbenheit. Und anhand dieser drei Punkte wollen wir jetzt versuchen, einfach Gott vor unserem geistlichen Auge anzuschauen und unser Gottesbild von der Schrift her prägen zu lassen. Und der Text beginnt schon im ersten Vers damit, uns wirklich die Wichtigkeit von Gottes Heiligkeit auch aufzuzeigen. Wir lesen nämlich hier, dass Jesaja diese Vision Gottes wirklich im Todesjahr des Königs Usias bekam. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen nur ein kleines Detail sein, aber Usias Todesgrund zeigt uns schon, wie ernstzunehmend wirklich Gottes Heiligkeit ist. Nun erstmal, wer war dieser König Usia? In 2. Könige 15 wird er auch als König Asaja bezeichnet, der relativ lange und erfolgreich in Juda regierte. Seine Regierungszeit ging insgesamt 52 Jahre und war geprägt wirklich von einem gewissen Wohlstand, von einem gewissen Frieden, der eigentlich nur von König David und König Salomo übertroffen wurde. Er war eigentlich auch ein guter König, was uns 2. Könige 15 bestätigt. In 2. Könige 15, Vers 3 heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte. Er war also ein wirklich gottesfürchtiger König. Und dennoch endete seine Geschichte auf tragische Weise. Wir lesen davon in 2. Chronik 26, dass sich sein Herz wirklich mit Stolz über seine Erfolge erfüllte und in diesem Stolz begann er einen fatalen Fehler. Er missachtete nämlich Gottes Herrlichkeit, als er in den Tempel ging, um auf dem Räucheraltar zu opfern. Das stand nur den geweihten Priestern zu und nicht dem König, da sie für diesen Dienst abgesondert waren und auch zeremoniell reingewaschen wurden. Und so widerstanden die Priester dem König bei dieser Aktion, aber Usia wurde wütend über sie und verwarf ihre Warnungen, sodass ihn der Herr selbst mit Aussatz strafte. Also ihr könnt diese Geschichte gerne selbst nachlesen in 2. Chronik 26, Vers 16 bis 23. Auf jeden Fall sagt uns dieser Text, dass Usia abgesondert von seiner Familie und allen seinen Freunden die letzten Jahre seines Lebens alleine zubringen musste, weil er Gottes Heiligkeit im Tempel missachtet hatte. Und so starb dieser eigentlich gute König Usia und Panik machte sich unter den gottesfürchtigen Juden breit. Solange nämlich Usia noch am Leben war, schenkte Gott einen gewissen Wohlstand, einen gewissen Frieden auch und auch Sicherheit vor ihren Feinden. Aber jetzt starb dieser eigentlich gute König Usia und die gläubigen Juden fragten sich, was kommt jetzt? Wie geht es jetzt mit uns weiter? Was wird jetzt aus Gottes Volk? Und in dieser Situation und der Panik und der Krise bekommt Jesaja diese Vision von Gott selbst. Er sieht nämlich den wahren König auf seinem Thron sitzen und versteht, dass Gott und nicht ein menschlicher König die Geschichte lenkt. Er sieht ihn in seiner Herrlichkeit und erkennt, dass auch wenn die Welt wirklich gefühlt zusammenbricht, was heute übrigens auch nicht anders ist, er dennoch hoch und erhaben auf seinem Thron sitzt, wie wir hier in Vers 1 lesen, und er regiert. Er hat also alles im Griff und lenkt die Welt dahin, wo er sie haben möchte. Jesaja sieht also Gott selbst, genauer gesagt, er sieht Adonai. Hier steht nämlich im Hebräischen das Wort Adonai für Herrn. Das heißt, er sieht unseren Herr Jesus Christus. Adonai ist nämlich ein Titel Gottes und bezieht sich auf seine Souveränität. Übersetzen könnte man Adonai auch als der Souveräne. Und dieser Titel wird im Neuen Testament mit Kyrios im Griechischen übersetzt. Und das bedeutet halt so viel wie Herr. Und dass hier im Hebräischen das Wort Adonai steht und nicht ein anderer Gottesname, wie zum Beispiel Jahwe, das könnt ihr einfach daran sehen, dass die Übersetzer eurer Bibeln wahrscheinlich das Wort mit einem großen H und einem kleinen ERR geschrieben haben. Wenn dagegen zum Beispiel Jahwe gemeint ist, schreiben sie das Wort Herr komplett groß. Also seht ihr auch zum Beispiel in Vers 3 in unserem Text. Was Jesaja also hier sieht, ist letztlich die Herrlichkeit Christi. Er sieht Christus selbst. Und um euch einen weiteren Beweis zu liefern, dass Jesaja hier wirklich Jesus sieht, möchte ich euch mit euch gemeinsam in das Johannesevangelium gehen, nämlich genau in den Text, den Philipp gerade schon vorgelesen hat, nämlich in Johannes 12, die Verse 37 bis 41. Könnt ihr gerne nochmal aufschlagen. Ich finde es immer wunderbar, wie der Herr das so führt, dass das dann oft so alles zusammenpasst. Auch von der Textlesung her. Und in Johannes 12 redet ja Johannes über den Grund für den Unglauben der Juden zur Zeit Jesu. Und dabei zitiert er genau aus Jesaja 6, nämlich aus Jesaja 6, Vers 10. Das ist nämlich in Vers 40. Und dort heißt es nämlich in unserem Text ab Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also diese Verse hier machen ganz klar, dass Jesaja in seiner Vision nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Er sagt nämlich in Vers 41, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesaja sah und bezeugte also unseren Herrn Jesus selbst. Was Jesaja nämlich gesehen hatte, war eine sogenannte Christophanie. Das ist eine Erscheinung des vorinkarnierten Jesus. Das heißt, Jesaja hat Jesus schon vor seiner Menschwerdung in seinem himmlischen Heiligtum gesehen. Dabei wurde er nicht in den irdischen Tempel nach Jerusalem geführt. Der irdische Tempel ist ja nur ein Nachbau des eigentlichen, des wahren, des himmlischen Tempels. Das wissen wir zum Beispiel aus Hebräer 9. Der himmlische Tempel, in dem Jesaja war, der war dagegen das wahre Heiligtum. Jesaja durfte also einen Blick in den Himmel selbst werfen und den himmlischen Thronsaal sehen. Und die Herrlichkeit, die er dort geschaut hat, die war so gewaltig, dass er dachte, dass er vergehen muss. Wir lesen hier in Vers 1, dass allein die Säume, also nur die Ränder von Gottes Gewand schon so gewaltig sind, dass sie den gesamten Tempel erfüllen. Das heißt, Jesaja hat gar keinen Platz mehr, um zu stehen. Er ist so eingeengt, dass er sich kaum bewegen kann. Und das erinnert uns wiederum an die Einweihung des irdischen Tempels in 1. Könige 8, als nämlich die Herrlichkeit Gottes damals in den Tempel Salomos kam, passierte etwas ganz Ähnliches. Da wurden nämlich auch die Priester so beengt von Gottes Herrlichkeit, dass sie sich nicht mehr bewegen und auch ihren Dienst im Heiligtum eigentlich gar nicht mehr richtig tun konnten. Wir lesen nämlich davon in 1. Könige 8, Vers 10, dort heißt es: Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wenn also Gott in seiner Herrlichkeit kommt, in dem Fall in der Wolke, dann erfüllt diese Herrlichkeit wirklich alles. Der Abglanz seiner Majestät umstrahlt wirklich alles. Und seine Herrlichkeit ist so groß und so gewaltig, dass kein Mensch wirklich zu ihm durchdringen kann oder sich ihm wirklich nähern kann. Und nicht nur der Mensch kann vor seiner Herrlichkeit nicht bestehen. Nein, kein Wesen kann vor seiner Herrlichkeit wirklich schutzlos bleiben. Auch kein himmlisches Wesen. Geht mal mit mir zurück in Jesaja. Jesaja Vers 2. 6 Vers 2. Dort lesen wir nämlich davon. Dort heißt es nämlich in Vers 2: Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Genau. Nun, hier lesen wir von Seraphim, von einer bestimmten Engelsart oder Engelsgattung. Jetzt natürlich die Frage, wer sind diese Seraphim? Interessanterweise finden wir diese mächtigen Engelswesen wirklich nur hier in Jesaja 6 wieder. Und ihr Name bedeutet im Hebräischen so viel wie die Brennenden oder die Feurigen. Und das deutet einfach darauf hin, dass sie sich für etwas ereifern. Aber die Frage ist natürlich, für was brennen sie denn so? Für was ereifern sie sich denn so? Nun, ich glaube, der Kontext macht es uns klar. Sie sind nämlich in der Anwesenheit Gottes und brennen für seine Heiligkeit. Sie sind im Thronsaal Gottes zugegen und beten seine Heiligkeit wirklich Tag und Nacht an. Man kann sagen, dass sie feurige Hüter von Gottes Heiligkeit sind. Dabei haben sie 3 Flügelpaare bekommen, um diese Aufgabe wirklich perfekt wahrnehmen zu können. Gott hat nämlich jedes Lebewesen entsprechend den Anforderungen einfach seines Lebensraumes geschaffen. Sei es jetzt himmlisch oder irdisch. Zum Beispiel haben Fische Schuppen und Flossen von Gott bekommen, um sich einfach fortbewegen zu können. Vögel haben Flügel und Federn und wir haben Beine und Füße bekommen, um damit laufen zu können. Und diese Engelswesen, die in Gottes Gegenwart zu Hause sind, die haben 6 Flügel bekommen, weshalb wir auch davon ausgehen müssen, dass diese Flügel wirklich etwas mit Gottes Anwesenheit zu tun haben. Wir lesen hier, dass sie mit 2 dieser 6 Flügel fliegen, um ihn von allen Seiten anbeten zu können. Zugegebenermaßen, am Anfang von Vers 2 steht, dass sie stehen, aber ich denke, dass wir diesen scheinbaren Widerspruch relativ einfach auflösen können, wenn wir bedenken, dass sie auch einfach auf der Stelle fliegen können. Sie sind also wirklich alle Zeit zum Dienst und zur Anbetung bereit. Und wenn Gott dann einen Befehl erteilt, wie zum Beispiel in Vers 6, dann fliegen sie los und führen diesen Befehl auch sofort aus. Und wir lesen in Vers 2 außerdem, dass sie auch zwei Flügel haben, um ihr Gesicht vor ihm zu bedecken. Gottes Heiligkeit ist nämlich so groß, dass kein Wesen schutzlos in sein Angesicht wirklich schauen kann. Wir sehen das auch an anderen Stellen in der Schrift. Erinnert euch mal an 2. Mose 33, wo Mose Gottes Herrlichkeit sehen wollte. Da sagt nämlich Gott zu Mose Folgendes in 2. Mose 33, Vers 20 sagt er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also kein Mensch kann den vollen Anblick von Gottes Herrlichkeit wirklich widerstehen. Wenn wir ihn nämlich in seiner ganzen Herrlichkeit sehen müssten, dann würden wir einfach vergehen, wie ein Meteorit, der sich langsam der Sonne nähert. Er verglüht einfach auch, ohne dass er die Sonne wirklich jemals erreichen kann. Und auch diese Engel, diese eigentlich mächtigen Wesen, diese Seraphim, die können auch nicht Gottes Herrlichkeit ohne Schutz nähern. Sie müssen auch ihr Gesicht verdecken, um in seiner Nähe bleiben zu können. Und in Vers 2 heißt es weiter, dass sie zwei Flügel haben, um ihre Füße zu bedecken. Nun, wofür steht dieses Bild? Was symbolisiert die Bedeckung der Füße? Ich denke, dass es darum geht, dass die Füße den Boden berühren können und schmutzig werden können und dass die Bedeckung der Füße einfach die Tatsache symbolisiert, dass keine Unreinheit, kein Schmutz in Gottes Nähe kommen darf. Und das erinnert uns wiederum an Mose, nämlich genauer gesagt an 2. Mose, Kapitel 3. Dort lesen wir nämlich, wie Gott zu Mose aus dem brennenden Dornbusch spricht und sagt, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil der Boden, auf dem er steht, heilig ist. In 2. Mose 3, Vers 5 sagt er zu Mose: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Wir sehen also, dass wenn Gott in seiner Herrlichkeit kommt und präsent ist, er alles um sich herum heiligt, sogar den Boden selbst. Und so müssen auch die Seraphim ihre Füße bedecken, um nicht von seiner Herrlichkeit und Heiligkeit verzerrt zu werden. Und interessanter noch aber als das Aussehen dieser Engel finde ich das, was sie rufen. In Vers 3 heißt es, dass sie sich einander zurufen und sprechen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Könnt ihr euch diese Szene ein bisschen vorstellen? Das sind wirklich diese mächtigen Engelswesen, die in Gottes Gegenwart leben. Und was sie die ganze Zeit wirklich machen, ist, sich konstant wirklich gegenseitig zuzurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Also unser Gott ist so heilig, dass er Wesen hat, deren einzige Aufgabe allein darin besteht, seine Heiligkeit konstant anzubeten. Aber was ist Heiligkeit überhaupt? Was bedeutet es denn, heilig zu sein? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Die Bibel bezeichnet immer wieder Dinge als heilig. Zum Beispiel wird der Tempel als heilig bezeichnet oder die Bundeslade. Aber nur Gott ist heilig, heilig, heilig. Nur er ist dreimalig heilig, was im Hebräischen wirklich eine besondere Betonung auf diese Eigenschaft Gottes legt. Keine andere Eigenschaft Gottes wird in dieser Weise von der Schrift her betont. Die Bibel sagt zum Beispiel niemals Gottes Liebe, Liebe, Liebe oder Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Nein, nur seine Heiligkeit wird dreimal betont. Was bedeutet das also, wenn die Schrift sagt, dass Gott heilig ist? Was macht ihn denn primär aus? Nun, ich denke, dass die meisten Menschen in der Welt heutzutage nichts mehr mit diesem Begriff Heiligkeit anfangen können. Viele denken bei diesem Begriff vielleicht noch maximal an die heiligen drei Könige, die an Weihnachten irgendeine besondere Rolle spielten, aber nicht an den heiligen Gott. Wenn wir dagegen, wir in der Gemeinde, an Heiligkeit denken, dann denken wir meistens an moralische Reinheit. Wir denken an eine Abgesondertheit, eine Abgetrenntheit von Sünde. Und das ist auch richtig. Das ist ein Aspekt von Heiligkeit. Der Prophet Habakuk, der bringt diese Wahrheit wirklich sehr gut auf den Punkt, wenn er sagt in Habakuk 1,13, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Also Gottes Augen und sein ganzes Wesen sind absolut rein und von der Sünde abgeschieden, sodass er unmöglich Sünde tun kann oder in seiner Gegenwart dulden kann. Aber es gibt einen weiteren Aspekt von Gottes Heiligkeit, der auch seine Heiligkeit ausmacht, nämlich, dass er majestätisch, dass er erhaben, dass er abgesondert ist. Er ist nämlich von seiner eigenen Schöpfung abgesondert. Und diesen Gedanken der Majestät Gottes drückt König Salomo sehr, sehr gut bei der Einweihung des irdischen Tempels in 1. Könige 8 aus. Nachdem nämlich die Israeliten ganze 7 Jahre lang an diesem großen Tempel gebaut hatten und der Tempel sicherlich auch herrlich war und so schön anzuschauen war, da betet nämlich König Salomo Folgendes. In 1. Könige 8, Vers 27 betet er, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Also diese Verse zeigen uns wirklich schon, was für eine geistliche Einsicht der König Salomo in das Wesen Gottes hatte. Er wusste ganz genau, dass ein irdischer Tempel Gottes Gegenwart nie wirklich ergreifen kann und dass selbst Himmel und Erde zu begrenzt sind, um Gott wirklich zu fassen. Wir sagen zwar, dass Gott im Himmel wohnt, aber auch das ist wirklich nur ein Bild dafür, dass Gott abgesondert, dass er abgeschieden ist von seiner ganzen Schöpfung. Der Schöpfer kann nämlich niemals mit seiner Schöpfung gleichgesetzt werden. Nein, Gott ist komplett anders, sodass wir ihn wirklich mit nichts hier vergleichen können, weil es einfach nichts gibt, was an ihn wirklich heranreicht. Er ist in einer Kategorie für sich selbst, kann man sagen. Es gibt keinen anderen, der so ist wie er. Wir Menschen neigen ja oft so ein bisschen das Beste, was wir aus dieser Welt hier kennen, mit ihm zu vergleichen. Also denken wir zum Beispiel bei Liebe, da denken wir dann an den liebsten oder nettesten Menschen, den wir so kennen, und dann projizieren wir das wiederum so ein bisschen auf Gott. Aber Gott ist anders, Gott ist abgeschieden, er ist abgesondert, er ist viel erhabener als seine Schöpfung. Selbst das Beste, was wir hier aus dieser Welt irgendwie kennen, das reicht nicht annähernd dafür aus, um ihn in seiner Perfektion zu beschreiben. Man kann ihn einfach mit nichts und niemand in dieser Welt vergleichen. Er ist größer, er ist viel erhabener als alles hier. Und auch wenn die Natur einen Teil seiner Herrlichkeit wirklich widerspiegelt, wie wir hier auch in Vers 3 lesen, dort heißt es nämlich, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit, so reicht doch nichts wirklich an seine Vollkommenheit heran. Deswegen hat Gott auch Mose das zweite Gebot gegeben, nämlich du sollst dir kein Bild von Gott machen, weil er einfach mit nichts in dieser Welt vergleichbar ist. Er ist erhabener, er ist majestätischer, einfach als alles hier. Und das bestätigt uns auch der nächste Vers in Jesaja 6, in Vers 4. Da lesen wir nämlich Folgendes. Da heißt es nämlich, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus des Herrn wurde mit Rauch erfüllt. Also allein schon die Verkündigung von Gottes Herrlichkeit, die die Engel hier übernehmen, die reicht aus, um den ganzen Tempel im Himmel zum Beben zu bringen. Und zum Hintergrund von diesem Vers, in den Häusern dieser Zeit waren normalerweise im Eingangsbereich so große Steine in den Boden eingelassen, worauf die Türen standen. Und um so einen großen Stein zum Schwingen zu bringen, da braucht es wirklich eine gewaltige Kraft und eigentlich braucht es ein Erdbeben dazu. Und genau so ein Erdbeben wird hier durch die Rufe der Engel ausgelöst. sodass das ganze Haus wackelt und bebt, wenn die Engel Gottes Heiligkeit anbeten. Und ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen diese Szene, die Jesaja hier gesehen hat, vor eurem geistlichen Auge vorstellen. Jesaja steht hier im Thronsaal Gottes und er sieht seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist so gewaltig, dass sie den ganzen Tempel erfüllt und ihn an die Wand drückt. Er kann kaum stehen, weil sie alles durchdringt. Und dann sieht er diese mächtigen Engelswesen, diese Seraphim, wie sie sich vor Gottes Heiligkeit ereifern und sich einander zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Und jedes Mal, wenn sie rufen, erbebt die ganze Erde. Jesaja kann sich wahrscheinlich kaum irgendwie auf den Beinen erhalten und ist vor Ehrfurcht erstarrt. Gottes Heiligkeit, die sich nämlich in seiner Herrlichkeit widerspiegelt, ist so gewaltig, dass er unmöglich in Gottes Gegenwart bleiben kann. Also wie reagiert Jesaja auf diese gewaltige Herrlichkeit? Wie reagieren sündige Menschen auf Gottes vollkommene Heiligkeit? Wir lesen das in Vers 5, da heißt es, nämlich in Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Also Jesajas Reaktion auf Gottes Heiligkeit ist alles andere als leichtfertig. Er sieht ihn hier wirklich in seiner ganzen Majestät und versteht das erste Mal in seinem Leben, wer Gott wirklich ist und wie heilig er ist. Und in diesem Licht versteht er auch, wer er ist. Er versteht, wie verdorben und wie schlimm seine Sünde im Angesicht von Gottes Vollkommenheit ist. Und was macht er? Was tut er in dieser Situation? Er tut Buße. Er versucht, sich nicht vor Gott zu rechtfertigen oder seine Schuld irgendwie herunterzuspielen. Nein, er bekennt, dass er schuldig ist vor Gott. Und er spricht im Endeffekt einen Fluch über sich selbst aus. Er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Wenn ein Prophet im Alten Testament Ankündigungen von Gott bekam, dann sagt er oft, so spricht der Herr. Und wenn er dann Gericht weitergeben sollte, dann begann er meistens mit wehe, also wehe so und so. Jesaja macht es auch selbst in Kapitel 5. Ich möchte kurz Jesaja 5, Vers 20 lesen. Dort sehen wir das zum Beispiel sehr gut. Dort heißt es nämlich, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Oder in Vers 21 sagt er das auch nochmal, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Oder Vers 22, wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank. Also hier spricht Jesaja wirklich Gericht über die Gottlosen aus und sagt, wehe denen. Und in unserem Text spricht er auch ein Wehe über sich selbst aus. Er bezieht sich selbst in dieses Wehe mit ein und verurteilt sich selbst. Er sagt, dass er unreine Lippen hat. Er hat also sündige und falsche Dinge gesagt. Und diese sündigen und falschen Dinge, die aus seinem Mund kommen, die deuten auf ein sündiges Herz hin, das er hat. Das bestätigt uns Jesus, wenn er sagt, dass das, was aus dem Mund herauskommt, seinen Ursprung in unserem Herzen hat. In Lukas 6, 45 sagt Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also unsere Worte offenbaren letztlich das, was in unserem Herzen ist. Und wenn wir sündige Gedanken haben, dann bringt auch unser Mund wirklich sündige Worte hervor. Jesaja hat also einen sündigen Mund und damit auch letztlich ein sündiges Herz. Aber er hat noch ein weiteres Problem. Er ist vergänglich und kein vergänglicher Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Erinnert euch nochmal an 2. Mose 33, wo Gott zu Mose sagt, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Dieser schwache und vergängliche Leib, den wir haben, der kann einfach nicht im Angesicht von Gottes Ewigkeit bestehen bleiben, weil er sündig ist. Und deswegen werden wir auch im Himmel einen neuen, einen erneuerten Auferstehungsleib erhalten, der dann auch für unser Leben in der Gegenwart Gottes geschaffen ist. Aber Jesaja hatte diesen Auferstehungsleib noch nicht und deshalb erkennt er, dass er unmöglich in Gottes Nähe bleiben kann. Er sagt, ich bin verloren. Man kann auch übersetzen, ich vergehe oder ich bin erledigt oder ich falle auseinander. Jesaja bekennt hier also zum einen seine Vergänglichkeit und zum anderen auch seine Sündhaftigkeit und ruft um Hilfe. Er sucht keine Ausreden, sondern er bekennt sich im Angesicht Gottes wirklich als schuldig. Und dieses Schuldeingeständnis veranlasst Gott, ihm eine Lösung für sein Sündenproblem zu schenken. Wir sehen das nämlich in Vers 6 und 7. Dort heißt es nämlich in unserem Text, in Jesaja 6, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Während also Jesaja noch zerbrochen über seine eigene Verdorbenheit, über seine eigene Schuld, den Tod fürchtet, sendet ihm Gott einen dieser Engel, einen Seraph zu ihm, der seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Altar berührt. Und er tut das nicht, um ihn zu richten oder um ihn zu verbrennen, sondern er tut das, um ihn zu reinigen. Wir sehen das daran, dass der Altar im Alten Testament der Platz war, wo Gottes Heiligkeit einmal im Jahr durch ein stellvertretendes Opfer wirklich Genüge getan wurde. Am sogenannten Versöhnungstag, also hebräisch war das der Yom Kippur, brachte der Hohepriester einen Bock als Sündopfer dar und sprengte sein Blut an den Altar. Und so symbolisiert das Feuer in diesem Text vom Altar nicht Gericht, sondern es symbolisiert Reinigung. Schaut mal, was der Engel zu Jesaja dann sagt in Vers 7. Er sagt nämlich zu ihm, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Gott gibt Jesaja hier also ein Symbol dafür, dass er seine Schuld vergeben hat und lässt dazu diesen Engel mit dieser glühenden Kohle als Bote zu ihm fliegen und seine Lippen mit der Kohle reinigen. Aber wie löst Gott Jesajas Sündenproblem? Wie kann ein heiliger Gott Sünde vergeben und trotzdem heilig bleiben? Gott kann unmöglich über die Schuld hinwegsehen, weil das würde ihn selbst gewissenlos machen. Gott kann ja nicht einfach wie ein falscher Richter sagen, ja, das passt schon, weil dadurch würde er selbst korrumpieren, er würde selbst sündig werden. Er würde Sünde einfach tolerieren und dulden. Wie löst also Gott Jesajas und auch unser Sündenproblem? Schaut mal mit mir in das Ende von Vers 7. Dort heißt es, dass Jesajas Schuld gesühnt wurde. Gottes Lösung ist also die Sühne. Sühne ist also die Lösung für unser Sündenproblem. Aber was bedeutet Sühne überhaupt? Was ist mit diesem Wort gemeint? Das Wort Sühne trägt in sich diese Idee der Versöhnung. Dabei ist Sühne eigentlich ein zweiteiliger Akt, bei der der Zorn der beleidigten Person besänftigt und sich dann mit ihr versöhnt wird. Also diese beiden Teile beinhaltet dieses Wort. Also besänftigen und sich mit der anderen Person zu versöhnen. Bei Sühne muss also eine Wiederherstellung, eine Wiedergutmachung des Schadens erfolgen. Und das Gericht muss auch ausgeführt werden, aber das Gericht muss nicht unbedingt an dem Schuldigen vollzogen werden, sondern kann auch an einem Stellvertreter vollstreckt werden. Wir sehen das schon zur Zeit Jesajas im Alten Testament. Dort gab nämlich Gott seinem Volk Tieropfer, um sich mit ihm zu versöhnen. Damals mussten nämlich makellose Tiere genommen und zum Priester gebracht werden, um sie anstelle des Sünders zu opfern. Also musste ein unschuldiges Tier das Leben für einen schuldigen Menschen lassen. Aber diese Tieropfer waren im Endeffekt mangelhaft. Sie waren niemals ausreichend, um Gottes Zorn auf die Sünde wirklich zu stillen und permanent abzuwenden. Deswegen mussten sie auch jedes Jahr wiederholt werden. Wir lesen davon in Hebräer 10. Dort heißt es, dass kein Opfer, keine Gabe, kein gutes Werk die Sünden wirklich jemals wegnehmen konnte. Ganz im Gegenteil, statt die Schuld wirklich wegzunehmen, geschah durch das regelmäßige Opfern nur ein Erinnern an die Sünde. Statt das Gewissen wirklich zu erleichtern, wurde es jedes Jahr aufs Neue wieder beschwert und die Schuld wurde wieder ins Gedächtnis gerufen. Die einzige Wiedergutmachung für Gottes Zorn auf die Sünde konnte also niemals von Tieren wirklich erbracht werden, sondern musste von Gott selbst geleistet werden. Sie konnte nur von seinem Sohn am Kreuz erbracht werden. Er kam nämlich auf die Welt, um den Anspruch, den Gottes Heiligkeit an uns stellt, um diesen Anspruch vollkommen auszuleben und dieses perfekte Leben dann am Kreuz für uns hinzugeben. Und damit hatte Gottes Zorn auf unsere Sünde besänftigt und ihn mit uns versöhnt. Die Tieropfer zur Zeit Jesajas waren also wirklich nur eine Vorausschau, eine Art Bild auf das, was Jesus im Endeffekt am Kreuz für uns tun würde. Und der Apostel Paulus vertieft diesen Gedanken sehr, sehr gut in Römer 3. Könnt ihr mal aufschlagen in Römer 3, Vers 25 und 26. Dort lesen wir nämlich dann von dem Ort, an dem Gott die Sünden gesühnt hat. Dort heißt es nämlich in Römer 3, 25, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Also Paulus benutzt hier in Vers 25 das griechische Wort Hilasterion für diesen Begriff, den Sühneort. Und dieser Begriff wird unter anderem auch für den Sühnedeckel in Hebräer 9, Vers 5 verwendet. Und damit präzisiert Paulus ganz genau den Ort der Sühnung und sagt, dass Christus selbst, wenn wir jetzt an dieses Bild der Bundeslade denken, unser Sühnedeckel geworden ist. Er hat sich nämlich schützend auf das uns anklagende Gesetz gelegt, das eigentlich Gottes Maßstab und seine Heiligkeit von uns fordert. Er hat in gewisser Weise wirklich den Deckel drauf gemacht auf das Gesetz, das Gerechtigkeit verlangt und so einen Ort geschaffen, wo sich Gott und Menschen begegnen können. Er hat also einen Ort geschaffen, wo der heilige Gott bei dem sündigen Menschen sein kann. Jesu Erlösungswerk am Kreuz, bei dem er sein Leben für unser Leben dahingegeben hat, reicht also vollkommen aus, um Gottes Zorn auf jede einzelne unserer Sünden zu stillen. Und in diesen Versen erklärt uns Paulus auch, wie Gott schon zur Zeit Jesajas, also zur Zeit des Alten Testaments, also schon vor der vollbrachten Erlösung am Kreuz, Menschen die Sünden vergeben konnte, nämlich auch durch das Erlösungswerk seines Sohnes. Das hatte er nämlich schon vorbereitet und wusste, dass sein Sohn es vollbringen wird. Und deshalb hat er auch den Gläubigen des Alten Testaments dieses vollkommene Werk im Glauben angerechnet. Jesajas Errettung und die Vergebung seiner Sünden war also auch ein im Voraus gewährter Akt der Gnade, der auf Grundlage von Jesu Opfer geschah. Es gibt und gab niemals einen anderen Weg, wie Menschen mit dem heiligen Gott versöhnt werden können. Kein anderes Opfer ist dafür wirklich ausreichend. Und wir sehen also, dass Jesajas Begegnung ihn mit dem heiligen Gott ihn wirklich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Und auch sein Leben komplett verändert hat. Gott hat ihn nämlich nicht nur rechtlich von seiner Schuld befreit, sondern ihn auch für gerecht erklärt und ihn auch in seinem praktischen Leben geheiligt. Wenn ihr nochmal zurückgeht in Jesaja 6, Vers 8, zu unserem letzten Vers, dort heißt es nämlich, in Jesaja 6, Vers 8,
Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Also auf einmal hören wir in diesem Text Jesus selbst reden und er fragt, wer wird für uns gehen? Wer wird unsere Botschaft dem Volk Gottes weitergeben? Und jetzt schaut, wie Jesaja reagiert. Er sagt, hier bin ich, sende mich. Könnt ihr den Unterschied zu vorher erkennen? Davor haben nur die Engel über Gottes Heiligkeit gesprochen und Jesaja musste schon einen Fluch über sich selbst aussprechen und sagen, wehe mir. Aber jetzt hört Jesaja Gott selbst reden und seine Angst ist wie weggeblasen. Sie ist wie bei den Seraphim einem Eifer für seine Heiligkeit gewichen. Er ist bereit, wirklich sein altes Leben komplett hinter sich zu lassen und ein Zeugnis für Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit unter seinem Volk zu sein, das auch unreine Lippen hat, wie wir hier in Vers 5 lesen. Er ist bereit, sie wirklich zu ihrem Gott zurückzuführen. Und diese einmalige Schau auf Gottes Herrlichkeit hat also ausgereicht, um Jesajas Denken und sein Leben komplett zu verändern und ihn auch in seinem praktischen Leben wirklich zu heiligen. Und ein amerikanischer Theologe und Autor namens Jerry Bridges, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch, der hat sich wirklich ganz viel mit diesem Thema Heiligung und Heiligkeit auch beschäftigt. Und er schreibt in seinem Buch Streben nach Heiligung Folgendes. Ich fand dieses Zitat gar nicht so schlecht, deswegen wollte ich es einfach hier vorlesen. Er schreibt dort nämlich, dort beginnt Heiligkeit, nicht bei uns, sondern bei Gott. Erst wenn wir seine Heiligkeit, seine absolute Reinheit und seinen Hass auf die Sünde sehen, werden wir von der Schrecklichkeit der Sünde gegen den heiligen Gott ergriffen. Und davon ergriffen zu sein, ist der erste Schritt in unserem Streben nach Heiligkeit. Wenn wir also Heiligung und Heiligkeit in unserem Leben erfahren möchten, dann müssen wir wie Jesaja zu Gott kommen und ihn in seiner Herrlichkeit wirklich anschauen. Wir müssen unser Gottesbild von ihm in seinem Wort korrigieren lassen und verstehen, wie sehr unsere Sünde seine Heiligkeit verletzt. Und dieses Verständnis wird uns dann weg von der Sünde hin zu ihm treiben. Und er wird uns vergeben und er wird uns Anteil an seiner Heiligkeit geben. Er wird uns auch in unserem praktischen Leben heiligen. Das heißt, also eine echte Begegnung mit Gott hat immer Folgen in unserem Leben. Es führt immer zu einem veränderten Leben. Und das ist einfach die Art und Weise, wie Menschen reagieren, deren Lippen gereinigt wurden vom Kreuz. Ihre Art zu reden, ihre Art zu denken, ihre Art zu handeln. Einfach alles verändert sich. Und das bezeugt uns auch der Apostel Paulus, von dem wir ganz am Anfang der Predigt gehört haben. Er war nämlich vor seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn ein Verfolger und ein Lästerer der Gemeinde. Aber nach seiner Begegnung wurde er zu einem eifrigen Verkündiger seiner Herrlichkeit. Und deshalb möchte ich auch jetzt mit seinen Worten aus 1. Timotheus 1 schließen. Das könnt ihr nochmal gerne aufschlagen. Dort preist er nämlich seine Gnade, seine verändernde Gnade. Und dort heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 12, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, da ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.